Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Podcasts. Heute dreht sich alles um das spannende Thema Vertragsverhandlungen. Dafür habe ich mich noch einmal mit Frauke Kern getroffen und ihr einige wichtige Fragen gestellt. Wie laufen die Vertragsverhandlungen eigentlich ab? Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Und wie sieht es aktuell bei den laufenden Vertragsverhandlungen aus? Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich euch gerne aber auch noch auf unser Fokusthema im August hinweisen. Der schönste Beruf der Welt, dein Einstieg in die Logopädie. Wir zeigen darin, warum es sich lohnt, Logopädin oder Logopäde zu werden und was zukünftige Fachkräfte in unserem Berufsfeld erwartet. Ihr wisst, der Fachkräftemangel in der Logopädie ist nach wie vor ein großes Thema. Mit unserer Aktion wollen wir deshalb mehr Sichtbarkeit schaffen und zeigen, welche Karrierechancen es gibt. Macht gerne mit! Teilt unsere Beiträge auf Social Media oder verlinkt auf die entsprechende Unterseite unserer Website. Die Links findet ihr in den Shownotes. So können wir gemeinsam dafür sorgen, dass mehr junge Menschen sich für die Logopädie entscheiden, ob in Ausbildung oder in Studium. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns dabei unterstützt. Und jetzt geht's los mit dem Interview zum Thema Vertragsverhandlungen. Hallo Frauke.
Hallo, guten Morgen.
In den letzten beiden Folgen haben wir ja über deinen Werdegang und deine Erfolge in der Berufspolitik gesprochen. Ich freue mich, dass du heute nochmal in unseren Podcast gekommen bist, denn wir wollen uns einem Thema widmen, das immer wieder für Diskussionen sorgt. Die Vertragsverhandlungen. Gerade von unseren Mitgliedern kommen dazu immer wieder viele Fragen. Die habe ich jetzt mal gesammelt und möchte sie heute mit dir besprechen. Starten wir mal ganz am Anfang. So wie wir heute unseren Rahmenvertrag in der Logopädie verhandeln, war das ja nicht immer. Kannst du uns kurz erklären, wie Vertragsverhandlungen früher abliefen und wie es dann zu der heutigen Struktur gekommen ist?
Ja, das kann ich machen. Und zwar war es früher, also vor 2019, so, dass die einzelnen Bundesländer mit ihren zweiten Landesverbandsvorsitzenden Kassenverhandlungen durchgeführt haben. Da sind dann die zweiten Landesverbandsvorsitzenden mit den Juristen oder einem Juristen unserer Geschäftsstelle zusammen in die Verhandlung gegangen mit den RVO-Kassen, also AOK, BKK und so weiter, und haben dort auf Länderebene den Rahmenvertrag abgeschlossen und eben auch die Vergütung verhandelt. Das war so, dass die Rechtsabteilung bei uns musste ziemlich viel durch die Länder reisen für diese Verhandlungen. Und das waren insgesamt, ich glaube, 40 verschiedene Rahmenverträge, die da abgeschlossen worden sind. Das heißt, wir hatten auch nicht überall die gleichen Bedingungen. Es gab in den Rahmenverträgen durchaus unterschiedliche Dinge, die da vereinbart waren. Es hat auch zu viel Verwirrung geführt, wenn man sich vielleicht als Berlinerin mit einer Bayerin unterhalten hat und die dann sagte, nee, wieso, das ist doch so und so. Und dann musste ich immer sagen, okay, ich glaube, dann haben wir einfach unterschiedliche Rahmenverträge. Da steht bei euch was anderes drin. Die Krankenkassen der einzelnen Länder, die hatten früher einen sehr starken Hebel, den sie auch häufig genutzt haben. Dadurch, dass sie untereinander sehr gut vernetzt sind, ist ja logisch, eine AOK in Berlin kennt die AOK in Nordrhein-Westfalen. Darunter haben wir sehr gelitten und hatten damals wenig Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Wir hatten noch kein Schiedsverfahren und gar keine Handhabe. Darüber hinaus oder dazu kam noch, dass die Krankenkassen einfach eine Verhandlung mit uns ablehnen konnten. Sie haben einfach gesagt, nö, dieses Jahr haben wir keine Zeit zum Verhandeln. Kommen Sie mal nächstes Jahr wieder. Obwohl wir den Vertrag dann schon gekündigt hatten. In Berlin war das besonders krass. Jedenfalls von meinem eigenen Landesverband weiß ich es am besten. Wir hatten 16 Jahre Nullrunde. Das bedeutete 16 Jahre keine Anhebung, um keinen Cent. Und so konnte das nicht weitergehen. dank des TSVG, dank dieses Gesetzes, wurde das komplett gekippt. Die landesweiten einzelnen Rahmenverträge wurden abgeschafft, sag ich mal. Also sie wurden platt gemacht und es kam dazu, dass wir eine bundesweit einheitliche Verhandlung bekamen. Dazu kam, dass die einzelnen Krankenkassen nicht mehr mit uns verhandeln sollten, also der VDEC nicht mit uns einzeln und die RVO-Kassen nicht nochmal gesondert mit uns einzeln. Die bundesweit einheitlichen Verhandlungen haben auch dann dazu geführt, dass wir natürlich bundeseinheitliche Verträge, einen gemeinsamen Rahmenvertrag abgeschlossen haben. Und diese, wer sich daran erinnert, nachdem das Gesetz dann 2019 kam, dann sind wir auch in die Verhandlungen gleich eingestiegen. Und das hat 1,5 Jahre gedauert, bis wir dann fertig waren mit diesem neu aufgesetzten, bundesweit gültigen Rahmenvertrag, der sowohl Ost als auch West verbunden hat miteinander.
Ja, also ich würde sagen, das ist ja dann insgesamt vom Aufwand für alle eigentlich deutlich einfacher. Also wir müssen in Anführungszeichen nur einmal verhandeln für ganz Deutschland, für alle Bundesländer und auch die Krankenkassen. Eigentlich ist es für sie ja einfacher jetzt geworden, oder?
Ja, das für uns in jedem Fall. Für uns ist es einfacher geworden, weil wir eben, wie du schon sagst, nur noch einmal im Jahr hier in Berlin zum GKV-Spitzenverband fahren müssen und auch die anderen Verbände. Wir verhandeln ja nicht alleine, ne, sondern es gibt ja noch 3 maßgebliche Verbände. Das ist der DBS, der DBA und Logo Deutschland. Und das ist für die anderen Verbände natürlich auch sehr angenehm, dass sie nur noch einmal diese Reise machen müssen. Die Krankenkassen haben sich, glaube ich, arrangiert. Sie dürfen bei der Verhandlung teilweise auch dabei sein. Eigentlich ist es so, dass nur der GKV-Spitzenverband unser Vertragspartner ist. Aber es ist auch verständlich, dass die Krankenkassen mitreden wollen und es ist auch sinnvoll. Wenn es nämlich anders wäre, dann hätte auch der GKV-Spitzenverband noch mehr Arbeit damit, im Nachgang zu einer Strategiesitzung oder zu einer Sitzung mit uns die ganzen Kassen erstmal von diesen Ideen, die da gekommen sind, zu informieren. Also insofern hat man da auch Ressourcen geschont und das halte ich auch für richtig.
Okay, kommen wir mal zur aktuellen Situation. Ein Punkt, der natürlich alle besonders interessiert. Wie ist denn der aktuelle Stand der Vertragsverhandlungen? Was kannst du uns dazu sagen?
Der aktuelle Stand der Verhandlungen ist der, dass wir in die Vertragsverhandlungen eingestiegen sind. Wir vier Verbände haben seit über einem halben Jahr gemeinsam miteinander Gespräche geführt. Anfangs war unsere Idee, wir wollen, oder sagen wir mal so, wir konnten ja den Vertrag gar nicht gemeinsam kündigen, weil der DBA nicht kündigen wollte. Also blieb uns nur die Möglichkeit, wir müssen ohne Kündigung versuchen, die schlimmsten Dinge mal vom Tisch und aus dem Vertrag zu bringen. Nämlich all das, wo es Absetzungen gibt, wo Missverständnisse herrschen, wo die Krankenkassen offensichtlich nicht verstanden haben, wie der Vertrag geregelt ist und auch wo Mitglieder immer wieder verunsichert sind, weil sie nicht wissen, wie der Vertrag zu lesen ist. Und wir vier Verbände haben uns zusammengetan. Anfangs haben wir gedacht, okay, wir wollen nur diese Punkte erstmal klären, damit wir in dem Vertrag bessere Formulierungen zur Klarstellung kriegen. Aber im Verlauf unserer Treffen online haben wir uns immer getroffen. Das sind weit über 100 Termine, die wir hatten, würde ich mal sagen. Also viele, viele Stunden, die wir miteinander verbracht haben. Haben wir gemerkt, es wäre sinnvoll, wenn wir uns schon so viel Mühe geben mit diesem Vertrag, dass wir uns den Hauptvertrag und alle Anlagen anschauen. Bis auf die Vergütungsanlage, die werden wir sowieso dieses Jahr verhandeln. Das ist einfach diese Anlage, die Vergütung ist gesondert zu betrachten. Aber alle anderen Anlagen kann man sich durchaus mal angucken, denn die beziehen sich ja immer auch auf den Hauptvertrag. Und deswegen haben wir überall hingeschaut und uns aufgeschrieben, was wir dringend verändern wollen, was nice to have wäre oder wo wir sagen, ach ja, das werden wir wohl nicht schaffen. Und trotzdem möchten wir gerne mit dem GKV-Spitzenverband auch über diesen oder einen anderen Punkt mal ins Gespräch kommen. Das dauert lange, weil wir ja vier Verbände sind und uns nicht immer einig sind. Aber wir haben eine, wie ich finde, sehr gute Zeit gehabt, um uns miteinander abzusprechen, unsere Forderungen und unsere Wünsche gut zu formulieren, schon mal für uns. Dann haben wir angefangen zu gewichten, also zu schauen, was ist uns so wichtig, dass wir vier Verbände sagen, hier haben wir einen Konsens, das müssen wir anbringen. Wo finden wir untereinander keinen Wichtigkeitskonsens? Dann müssen wir das ein bisschen zurückstellen. Und so sind wir dann in die Verhandlung gegangen, beziehungsweise wir haben dem GKV-Spitzenverband angeboten, dass wir wieder in die Vertragsverhandlung einsteigen wollen, obwohl wir den Vertrag nicht gekündigt haben und wir Verbesserungen vornehmen wollen und viele Klarstellungen vornehmen wollen. Wir haben den GKV dazu eingeladen, wir haben ihm auch Termine vorgeschlagen. Und dann haben wir, nachdem der GKV-Spitzenverband uns diese Termine zugesagt hat, sind wir nochmal in die Strategie gegangen, wie wir uns vorbereiten wollen auf konkret das Treffen in Präsenz hier in Berlin. Das haben wir getan und das erste Mal haben wir uns mit dem GKV-Spitzenverband getroffen am 3. Juli in Berlin. Das war eine Sitzung, die hat um 9:30 gestartet und um 4 haben wir sie beendet. Zu diesem Termin haben wir unsere Strategie vorgestellt. Das heißt, wir haben alle Punkte benannt, die uns wichtig sind. Im Vorfeld hat der GKV-Spitzenverband diese Punkte auch schon schriftlich vorliegen gehabt, sodass die jetzt nicht völlig überrascht sind von all diesen Punkten. Dann hat der GKV-Spitzenverband diese Dinge alle mitgenommen. Und am 16. Juli haben wir uns nochmal wieder getroffen. Und der GKV-Spitzenverband hat uns dann schon mal mitteilen können, an welchen Punkten sie wenig Probleme sehen, also oder positiv ausgedrückt, wo sie sagen, da kommen wir ihnen absolut entgegen. Auch da finden wir es absolut Änderungsbedarf angebracht und wir gehen in ihrem, also in unseren Vorstellungen mit. Und an anderen Stellen haben sie uns auch schon mitgeteilt, wo sie noch gar keine Zeit hatten, eben auch in Rücksprache mit den Krankenkassen noch keine Zeit hatten, genauer drauf zu schauen. Das haben sie sozusagen noch ein bisschen sich Zeit gewünscht. Und an manchen Stellen haben sie aber auch schon ganz klar gesagt, das wird schwierig. Und was mir daran sehr gut gefallen hat, ist, dass wir sehr respektvoll miteinander in diesen zwei Verhandlungstagen umgegangen sind. Es war spürbar, dass wir beide Bänke miteinander ins Gespräch nicht nur kommen wollen, sondern dass wir beide Seiten wirklich was verändern wollen und dass wir beide Seiten besser verstehen wollen. Heißt, wir haben sehr viele Verständnisfragen bekommen, die wir beantworten durften. Und beim zweiten Mal war es genau andersrum. Wir haben viele Verständnisfragen gestellt, auch zum Beispiel, warum haben Sie das jetzt nicht auf Ihrem Schirm? Warum möchten Sie das nicht oder warum geht das nicht? Und Sie haben uns auch viel erklären können, wie eine Krankenkasse tickt, wie die Abrechnungszentrale der Krankenkassen funktioniert, sodass wir auch Einblick bekommen konnten in technische Problematiken, die da sind und so weiter. Also das war quasi über die inhaltlichen Gespräche hinaus auch sehr wertvoll, einander besser zu verstehen, warum Dinge gewünscht sind oder warum sie nicht funktionieren können. Auch bei uns, auf unserer Seite funktionieren ja Dinge auch nicht. Wo wir auch gesagt haben, so ist das bei uns nicht umsetzbar. Das geht in der Praxis nicht. Ja? Oder das ist ein Bürokratiemonster, das funktioniert so nicht. Oder da haben sie, glaube ich, nicht zu Ende gedacht, weil die Ärzte funktionieren so nicht. Ja, also das war schön. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Die nächsten Verhandlungen finden im September statt. Und dort wird es vor allem darum gehen, die wichtigsten Punkte, die uns allen am stärksten am Herzen liegen, die erstmal zu konsentieren, einen Text dafür zu verfassen und in die Anlage und den Hauptvertrag so zu integrieren, dass man sagen kann, damit können wir jetzt erstmal arbeiten. Das heißt aber nicht, dass wir fertig sind, sondern das heißt nur, wir wollen jetzt schnell etwas verbessern und all die anderen Punkte werden nicht vergessen, sondern die schieben wir ein bisschen nach hinten, weil sie auch unter den Krankenkassen noch geklärt werden müssen oder wir einfach auch miteinander noch mehr Zeit brauchen, um da im Austausch und in der Erklärung zu sein oder uns besser zu verstehen.
Ja, das klingt ja erstmal total positiv, finde ich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt einige denken, ja, okay, ich habe jetzt hier so einen Überblick bekommen, aber für mich ist das jetzt hier irgendwie wenig konkret. Erklär uns doch mal bitte, warum kann der Verband oder auch die anderen Verbände während laufender Verhandlungen nicht offen und detailliert über die Verhandlungen informieren?
Ganz einfach, weil wir noch nichts in trockenen Tüchern haben. Wir sind noch auf der Gesprächsebene. Sowohl wir intern, wir vier Verbände, haben vielleicht nochmal angeregt durch den GKV, vielleicht nochmal eine Änderung im Kopf, wo wir sagen, da haben sie uns eigentlich jetzt gerade überzeugt, da müssen wir nochmal neu drüber nachdenken. Das heißt, wenn ich jetzt berichten würde, was inhaltlich alles Thema war oder was wir da beschlossen oder konsentiert haben, und 3 Wochen später sieht die Sache völlig anders aus, weil wir zu einer neuen Erkenntnis gelangt sind. Wenn wir dann also nach ein paar Wochen zu völlig neuen Erkenntnissen gekommen sind, dann verwirren wir unsere Mitglieder. Wenn ich dann den einen Tag sage, ja, das haben wir geschafft, und 4 Wochen später sage ich übrigens, haben wir doch nicht geschafft, weil wir nochmal was ganz anderes überlegt haben, dann kann ich als Mitglied nur sagen, das würde mich komplett überfordern. Hi und hopp. Ne? Und dazu gilt auch, dass wir uns gegenseitig auch schützen müssen. Auch wenn wir konkurrierende Verbände sind, müssen wir einander schützen, dass man nicht zum Beispiel erzählt, Logo Deutschland hat das so gesagt, der DBA sieht das so, ja, und der DBS ohnehin so, oder der GKV, da hat doch glatt der VDEC behauptet, ja. Wir dürfen da nicht erzählen, was einzelne Verbände oder Kassenvertreter gesagt haben, weil das auch für die Situation einer Vertraulichkeit untereinander vergiftend wäre. Die Krankenkassen wären nicht mehr bereit, offen mit uns in den Gesprächen zu sein, auch mal ja lose nachzudenken, und wir würden es auch nicht mehr tun, wenn wir einander nicht vertrauen könnten. Das würde wirklich unsere Verhandlungen beschädigen, und wir würden zurückkehren zu der Zeit von vor 20 Jahren, wo jeder jedem misstraut hat, wo die Zusammenarbeit unter den Verbänden vielleicht schon ganz gut war, aber massives Misstrauen gegenüber den Krankenkassen da war, mit Recht, zu Recht, aber noch viel schlimmer die Unterstellung auf der anderen Seite, die da immer schwebte, dass wir betrügen und dass wir hier alles maximal rausholen wollen einfach. Das wollen wir nicht, da wollen wir nicht wieder hin. Wir wollen, dass wir vertrauensvoll miteinander auch einfach mal Dinge sagen und denken dürfen. Dann streiten wir uns in kleiner Runde und können auch vielleicht mal sagen, es ist ja wohl eine Unverschämtheit. Wie kommen Sie denn auf den Gedanken? Oder das gibt's ja wohl nicht. Ne? Also da können wir laut streiten und auch sagen, das verbitte ich mir. Ja, aber das muss nicht raus aus diesen Türen. Das muss nicht raus aus diesem Raum. Das hat dann im Verband nichts zu suchen, sondern es geht darum, dass wir klare Informationen an unsere Mitglieder geben. Und wenn dann der Vertrag unter Dach und Fach ist, dann können wir berichten, dann können wir auch sagen, ja, das haben wir uns anders gewünscht, aber es ging nicht. Oder das war schwierig, natürlich ohne einzelne Leute hier schlecht dastehen zu lassen, aber nicht während wir noch in der Verhandlung sind.
Ja, das finde ich total nachvollziehbar, und ich glaube, das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer auch gut nachvollziehen. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Frauke, für deine Einblicke, sowohl in die Hintergründe, warum wir jetzt auf Bundesebene mittlerweile verhandeln können, und auch im Hinblick auf die aktuellen Verhandlungen. Zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich dir gerne aber noch eine persönliche Frage stellen. Was machst du jetzt mit deiner vielen Zeit, wenn du nicht mehr im Bundesvorstand arbeitest?
Schöne Frage. Manch Mitglied glaubt, ich gehe jetzt in Rente. Nö, mache ich nicht. Ich bin 58, ich habe noch ein paar Jährchen. So ist es also nicht. Ich gehe nicht in Rente, liebe Leute, sondern ich bin gerade dabei, den Stefan Olbrich einzuarbeiten in sein neues Amt, was wirklich super easy ist, weil er ja schon ein alter Verhandlungshase ist. Das ist ganz schön zu beobachten, wie schnell er in die Themen reingesprungen ist. Ich habe auch noch ein Thema mit übernommen. Da geht es um die Evaluation der Heilmittelrichtlinie. Gemeinsam sind wir im SAV angefragt worden, ob wir da gegenüber dem GBA teilnehmen wollen an der Evaluation. Natürlich habe ich da mitgemacht, weil ich das ja auch jahrelang begleitet habe. Und das hat viel Spaß gemacht, war aber auch nochmal sehr arbeitsintensiv. Das habe ich mit dem Stefan schon zusammen gemacht und natürlich mit unserer Juristin. Und in Zukunft werde ich mich sicherlich viel mehr wieder mit meiner Praxis beschäftigen, werde davon profitieren, dass wir alle jetzt mehr Geld verdienen durch die Vergütungsvereinbarung vom letzten Jahr. Da freue ich mich drauf, dass ich davon profitieren darf und werde aber auch mehr Freizeit nutzen, denke ich mal. Denn die Stunden, die ich für den DBL gearbeitet habe, die waren... Ich habe immer mehr gearbeitet, als ich eigentlich in meinem Vertrag drinstehen hatte. Und ich merke schon jetzt, es ist deutlich weniger. Ich kann mich mal zurücklehnen. Ich mache wieder mehr für mich und meine Freizeit. Ich widme mich meinem Japanisch. Aber ich habe auch wieder angefangen zu malen und bin in meinem Garten unterwegs und ackere dort im wahrsten Sinne des Wortes rum. Also auch das brauche ich jetzt. Das muss ich schon sagen, ich brauche mal diese Auszeit für mich und genieße, wie der Stefan so langsam ins Amt reinwächst. Und am 29. August gebe ich in Frechen meinen Laptop ab, mein Handy und damit bin ich dann auch offiziell richtig raus aus dem Amt und auch aus der Angestellten-Tätigkeit für den DBL.
Ja, das klingt doch nach einer schönen Übergangsphase und ich finde auch so deine privaten Unternehmungen, das klingt total schön und es ist ja auch wichtig, dass man sich auch wirklich um sich selbst kümmert, vor allen Dingen, wenn man so eine lange Phase hatte, wo man eben nicht diese Zeit hatte, dass man nochmal so zu sich zurückfindet, zu seinen Interessen. Sehr schön.
Ich kann vielleicht noch was ergänzen. Für den DBL bin ich trotzdem weiterhin wahrscheinlich noch tätig, dies Jahr nicht mehr, aber wir überlegen gerade, also der Bundesvorstand und ich, wir überlegen gerade, wie wir meine lobbyistische Expertise noch ein wenig weiter nutzen könnten und sind im Gespräch darüber, ob ich im nächsten Jahr unter Umständen die Länder noch ein bisschen unterstütze, also im politischen Netzwerken, wie sie sich trauen können, an ihre PolitikerInnen ranzugehen, teilzunehmen, Sitzungen oder in Ausschüssen. Vielleicht wird dort noch ein kleiner Sitz für mich quasi geschaffen, damit ich unserem Verband mit dieser jahrzehntelangen Expertise noch erhalten bleibe. Und darauf freue ich mich.
Ja, das finde ich eine richtig schöne Idee. Und ich glaube auch, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Länder sich hier total freuen werden, wenn du sie da unterstützen kannst.
Das hoffe ich.
Okay, damit sind wir am Ende unseres Gespräches angelangt. Ich sage nochmal vielen Dank und wünsche dir alles Gute.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Ich habe am Ende noch eine kleine Anmerkung. Wer sich im Interview gefragt hat, hä, wir haben doch nur 16 Bundesländer, warum gab es denn dann über 40 Verträge? Es gab in den Bundesländern nicht nur einen Vertrag pro Bundesland, sondern es gab einzelne Verträge mit den RVO-Kassen, also den Primärkassen, aber dann eben auch nochmal andere Verträge mit den Ersatzkassen und so weiter. Sodass wir dann insgesamt auf über 40 unterschiedliche Verträge gekommen sind. Und ihr könnt euch vorstellen, das war ein ganz schönes Durcheinander und nur sehr schwer, da den Überblick zu behalten. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir uns dem Thema Verbandsarbeit widmen und beleuchten, warum Verbandsarbeit so wichtig für unseren Berufsstand ist. Wenn euch das Gespräch mit Frauke gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.